Herzlich willkommen zu Disco-Thesen, dem Popmusik-Podcast. Dem Podcast über die neue Musik der großen Popstars, über neue Trends, über Streaming-Strategien, über TikTok-Marketing und über die Ideologien, die sich in der Popmusik niederschlagen. Denn Popmusik ist nicht nur ein Moodboard für unseren Alltag, Popmusik ist immer auch eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu verstehen, aus der sie kommt. Und das wird vielleicht bei der heutigen Folge ganz besonders der Fall sein. Und wenn ihr solche Dinge genauso spannend findet wie wir und wenn ihr uns vielleicht heute zum ersten Mal hört, dann freuen wir uns, dass ihr uns gefunden habt. Und wir freuen uns immer über euer Feedback oder zumindest über ein Follow bei unserem Instagram-Account @discothesen. Und mit mir im virtuellen Discothesen-Studio befinden sich wie immer Carina und Fionn. Wie geht es euch?
Hi. Hallo. Mir geht es gut. Ich habe mich heute bei Run for Water angemeldet. Das ist ein digitaler Marathon von Viva Con Aqua, der am Montag stattfindet, anlässlich des Weltwassertags. Und es geht um Laufen und dabei darauf aufmerksam machen, dass die globale Trinkwassersituation immer noch ausbaufähig ist.
Das ist eine gute Sache. Carina, wofür hast du dich eingesetzt?
Das ist eine gemeine Frage. Kann ich jetzt nicht so mit prahlen. Auf jeden Fall bin ich heute in absoluter Diskussionsbereitschaft und sehr gespannt, was hier heute alles so besprochen wird.
Das freut mich sehr. Der Disco-Thesen-Debattierclub tagt wieder. Wir sprechen über eine Musikerin, über deren Ideologien, wie ich es im Intro so schön genannt habe, und Gesellschaftsbilder viel gesprochen wird, nämlich Lana Del Rey, die am Freitag ein neues Album mit dem Titel Chemtrails Over the Country Club veröffentlicht hat. Vorher wollte ich aber erwähnen, es hat noch ein anderes Medienereignis der Popmusikwelt, sag ich mal, letzte Woche stattgefunden, nämlich die 63. Verleihung der Grammys. Carina Fionn, gehört ihr zu den Leuten, die sich das jedes Jahr angucken? Findet ihr das interessant? Findet ihr das relevant?
Tja, ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr wirklich recht wenig damit beschäftigt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen beeinflussen lassen von The Weeknd. Habe mir dann hinterher alle Performances reingefahren, mir natürlich durchgelesen, wer wie was. Aber irgendwie das wirklich sehr so am Rande nur behandelt.
Ja, es geht mir eigentlich schon seit Jahren so. Ich weiß nicht, so in meinen Teenager-Jahren fand ich das immer super interessant und fand es immer schade, dass es im deutschen Fernsehen nicht übertragen wurde. So, der Oscar wird ja übertragen und ich fand als Teenager diese Verleihung immer super spannend. Aber mit fortschreitendem Alter und Wissen muss ich sagen, dass ich die Grammys für nicht relevant halte. Ich weiß nicht, es ist halt so mit Preisverleihung ist ja immer das Gleiche eigentlich.
Das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe schon Herz für so irgendwie so Special Performances, die dann irgendwie mal so abgefeuert werden. Also das klar. Als solches ohne diesen Rahmen, da bin ich definitiv ab vor.
Ja klar, da kommen wir auch gleich in so eine inhaltliche Diskussion. Ne? Also klar, irgendwie ist es super beeindruckend gewesen, dass irgendwie Eminem da Homophobie vorgeworfen wird und dann tritt Elton John mit ihm zusammen bei den Grammys auf. Das ist natürlich ein starkes Bild und eine super geile Symbolik. Aber mehr als so ein Zeigen ist das, es ist halt eigentlich nur so Show und dann aber nicht Proof.
Ja, also die Performances waren vielleicht dieses Jahr ja sogar besonders spannend, weil die ganzen großen Popstars nicht live zeigen konnten, was sie sich für spannende Bühnenkonzepte ausgedacht hätten zu In the Future Nostalgia von Dua Lipa oder so. Und dann konnte man bei den Grammys irgendwie zumindest so einen kleinen Einblick bekommen. Das fand ich ganz interessant. Und ja, also es ist bei den Grammys ähnlich wie bei den Oscars, die ja auch von so einer ominösen Academy vergeben werden, dass man, glaube ich, nicht für bare Münze nehmen darf, diesen Preisverleihungsaspekt, dass da tatsächlich die beste oder relevanteste oder erfolgreichste Musik ausgezeichnet wird. Aber es ist, wie ihr auch schon angedeutet habt, irgendwie interessant, so Narrative da herauszulesen, ne? Und irgendwie was die Academy so als abgeschlossenes Ökosystem, wenn man das so versteht, denkt, wo die Reise hingehen könnte in der Industrie oder was sie vielleicht auch so für Leute pushen und für Schwerpunkte setzen will. Das ist dann schon interessant. Und das war ja auch dieses Jahr auf jeden Fall so, nachdem den Grammys oft vorgeworfen wurde, zu alt, weiß und männlich zu sein, hat man dieses Jahr so ein bisschen gesagt, guck mal, wir haben zwei schwarzen Frauen zwei der Top 4 Kategorien gegeben. Nämlich Her, den Song of the Year, und Megan Thee Stallion bei Best New Artist. Wirkt das dann auf euch eher wie PR oder habt ihr das Gefühl, dass es tatsächlich ein wichtiges Signal ist?
Ich meine, an sich ist das natürlich ein guter Move. Ich glaube, er reicht nicht, weil einfach der Rassismus in der Musikindustrie wie insgesamt in unserem System einfach viel tiefer verwurzelt ist und einfach ganz viel Change auch an anderen Stellen noch stattfinden müsste. Darüber jetzt zu reden, das ist nur ein PR-Move, finde ich, macht so ein bisschen kaputt, dass es ja schon auch wichtig ist. Und ich meine, es steht auch nicht, finde ich, in Frage zu stellen. Es ist definitiv das Jahr von Megan Thee Stallion total wahr. Insofern ist das erstmal gut und verdient, finde ich, und wichtiges Zeichen, aber das alleine genügt eben nicht. Und ich glaube, dass auch bei den Grammys als solches noch ganz viel zu tun ist in der Struktur allein ist, ne? Wer bestimmt da und wer, ja, es geht einfach weiter.
Ich finde, also die Symbolkraft dieser Verleihung dieses Jahr ist auf jeden Fall irgendwo ein schönes politisches, gesamtgesellschaftliches Symbol gewesen. Ich würde den Veranstaltern und der Academy da aber trotzdem Wokewashing vorwerfen. Und das dann aber auch nicht konsequent. Also wenn man sich zum Beispiel die Nominierung bei den beim Best Rap Album ansieht, da sind nur Männer nominiert. Und wie Carina schon sagte, das ist das Jahr von Megan Thee Stallion. Und das Album, was sie letztes Jahr veröffentlicht hat, ist jetzt im Vergleich zu den EPs und den Songs davor nicht so ein krasser Breakthrough gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich da auch jetzt in den Raum stellen zu sagen, dass halt die Verleihung an ein Album auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Denn Megan Thee Stallions Sugar EP war definitiv einer der wichtigsten und einflussreichsten Rap-Releases des letzten Jahres und das hätte definitiv einen Grammy verdient und nicht das beste Rap-Album, was es jetzt geworden ist bei den Grammys, nämlich King's Disease von Nas. Das ist auch, ich verstehe die Entscheidung, es ist auch innerhalb von dem Schaffen von Nas eines der besseren Alben der letzten 15 Jahre tatsächlich. Der ist aber ja, es ist halt so, hat das jetzt irgendwie einen Preis verdient, nur weil es so den Zeitgeist mit der älteren Rap-Generation verbindet und Nas irgendwie dann auch so eine Konsensfigur ist.
Das ist auch so ein typisches Preisverleihungsphänomen, ne? Dass Leute die Preise dann zu spät bekommen. Also, dass irgendwie dann Leonardo DiCaprio irgendwann den Oscar bekommt, aber für lange nicht den besten Film, für den er ihn hätte kriegen können. Oder dann eben jetzt Nas für lange nicht das Album, für das er ihn vielleicht hätte kriegen sollen. Ich glaube, bei Literatur-Nobelpreisen käme ich jetzt nicht so aus, aber wird sowas auch immer wieder kritisiert, dass man dann das Gefühl hat, so, yo, wir müssen diesem Namen jetzt einfach mal diesen Preis geben. Und in puncto Wokewashing, Beyoncé wollte ja auch ursprünglich nicht kommen. Ist dann doch gekommen und dann hatte ich das Gefühl, fast so ein bisschen vorgeführt, dadurch, dass man gesagt hat, du hast jetzt den Rekord gebrochen für die meisten Grammys für eine Performerin, glaube ich, ne? Also ich glaube, die Person mit den meisten Grammys überhaupt ist ein Dirigent, weil der Punkt ist ja auch da, Beyoncé hat ihre Grammys nie in den großen Kategorien gewonnen, sondern immer in den Genre-Kategorien. Und da wird ja eigentlich die problematische Ideologie deutlich. Das ist ja auch das, was Tyler, the Creator, zum Beispiel mit seinem berühmten Statement letztes Jahr gemeint hat, dass schwarze KünstlerInnen oder Hip-Hop- und R&B-KünstlerInnen ganz oft in diese Genre-Kategorien irgendwie in diese Nische gestellt werden und man ihnen nicht den Grammy für Best Album oder Best Song gibt, obwohl man sagen muss, wer ist denn einflussreicher gewesen in den letzten über 10 Jahren als Beyoncé, ne? Und ich glaube, sie hat einmal eine der großen Kategorien gewonnen für Single Ladies Song of the Year. Das war dann 2010.
Ja. Es erzeugt insgesamt auch so ein bisschen so einfach einen Gesamteindruck. Das war das, was ich vorher meinte, mit einer rassistischen Musikindustrie und auch Unterrepräsentation von Frauen, wenn man sich halt die Charts ansonsten anschaut, könnte jetzt meinen, da waren so viele Frauen, dann sind das nicht Frauen, die den Rap dominieren. So, ich habe neulich ein paar Studien gelesen, das sind irgendwie 8, noch was Prozent so und dann wird einfach so, ne, ein bisschen so getan, so, ja, es sind ja total viele, die kriegen hier Preise so, und das stimmt einfach nicht mit der Realität dessen ein, was am Ende in der breiten Masse wirklich Erfolg hat. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch.
Naja, da geht es ja auch so ein bisschen um die Sichtbarkeit. Also es gibt wirklich absurd viele Frauen, die rappen und auch erfolgreich Rap-Musik veröffentlichen, die sind aber eben nicht sichtbar.
Ja, aber das hat ja auch was damit zu tun, was da wie gepusht wird, auch wenn es jetzt von Label-Seite und...
Ja, vielleicht auch einfach Ausdruck davon, dass die Charts nicht mehr der beste Gradmesser dafür sind, wie erfolgreich MusikerInnen sind. aber darüber sprechen wir vielleicht ein andermal nochmal. Schöne Statistik fand ich noch, dass Taylor Swift jetzt genauso viele Album of the Year Grammys hat wie alle schwarzen Frauen. Natalie Cole, Whitney Houston und Lauryn Hill sind die einzigen schwarzen Frauen, die jemals den Grammy in der Kategorie Album of the Year gewonnen haben. Und Taylor Swift hat jetzt auch 3. Gut. Neben der Vergabe der Preise gibt es aber natürlich auch die Show selbst. Fionn, du hast eben schon Eminem und Elton John angesprochen. Ich fand tatsächlich auffällig, dass man dieses Jahr diese Grammy-Moments, wo irgendwie ein alter Musiker, eine alte Musikerin und jemand Junges zusammen auf der Bühne stehen oder wo eine junge Person dann ein Tribute an jemanden singt, an eine Legende singt, dass es diese Momente dieses Jahr nicht gab, weil die drücken schon auch immer so ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, die jungen Popstars sind alleine irgendwie nicht gut genug, ne? Dass man diese Momente erzeugen muss. Und diesmal standen eben irgendwie, weiß ich nicht, Lil Baby zum Beispiel, dessen Performance ich sehr gut fand. Gut, der stand mit Killer Mike dann auf der Bühne. Das war vielleicht der Grammy-Moment, den es dann danach gab. Genau, aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass man jetzt nicht zwanghaft da jemandem irgendwie Elton John noch daneben stellt. Aber kommen wir zum großen Thema dieser Podcast-Episode. Lana Del Rey, eine Frau mit vielen Spitznamen, mit vielen blumigen Umschreibungen. Sie nennt sich selbst gerne die Gangster Nancy Sinatra. Auf ihrer MySpace-Seite, habe ich gelesen, stand anno dazu mal ihre Vorbilder, seien Britney Spears, Frank Sinatra und The Weeknd. Was soll man sich darunter bloß vorstellen? Das erklärt jetzt Carina in einem Einspieler.
Über Nacht ist sie da. Einfach so. 2011 erscheint auf YouTube Lana Del Reys Debütsingle Video Games. Und das Popvolk kürt innerhalb weniger Tage per Klickrate eine neue Female-Pop-Ikone. Mit Hollywood-Bildern, DIY-Ästhetik und Pop-Noir erzeugt Lana Del Rey sofort ein mediales Grundrauschen, das nur einen Schluss zulässt. A new star is born. Von der neuen Gangster-Nancy Sinatra des Hollywood-Pop ist sogleich die Rede. Doch auch Ratlosigkeit macht sich breit. Wer ist diese Frau mit dem Sensationserfolg? Schnell wird dabei klar, Lana Del Rey erscheint natürlich nicht einfach so. Und natürlich heißt Lana Del Rey auch nicht wirklich Lana Del Rey. 1985 wird sie als Elizabeth Lizzie Grant in New York geboren. Schon als Teenagerin arbeitet sie zunächst als Sozialarbeiterin und schreibt sich dann für den Studiengang Philosophie an der Fordham University ein. Nachts sieht die Welt anders aus. Mit einer Gitarre ausgestattet, arbeitet Grant mit 17 an ihrer Musikkarriere und spielt in kleinen Clubs. 2005 erscheint so das Demo-Album Sirens, mit dem sie unter dem Synonym May Jailer 15 Songs einsingt. Kurz darauf zieht sie um sich ganz auf das Kreative zu konzentrieren. Zunächst nach Orlando, dann nach Miami, wo sie sich als Underground-Künstlerin einen Namen macht. Doch schnell sieht sie mehr Potenzial in der Erschaffung einer neuen Künstlerin-Persona, nach deren Namen sie ihre Musik vollends ausgestalten kann. Und so stellt sich Grant fortan als Lana Del Rey vor. 2010 erscheint daraufhin das Album Lana Del Rey aka Lizzie Grant, dessen Rechte zwar bei Grant liegen, das jedoch aus finanziellen Gründen nicht lange auf dem Markt gehalten wird. Was dann folgt, ist allseits bekannte History. Nach dem Erfolg von Video Games erscheint 2012 das erste offizielle Lana Del Rey Album Born to Die, das prompt zu einem der bestverkauften Alben des Jahres wird. Gelobt wird Del Rey vor allem für den zu der Zeit unpopulären, entschleunigten Pop mit Hip-Hop-Referenzen. Zum gefeierten Markenzeichen wird dabei vor allem das Spiel mit popkultureller Ikonografie, die auf das Amerika der 50er Jahre verweist. Während die Sängerin Lana Del Rey infolge einiger Late-Night-TV-Auftritte gleichzeitig zum verhöhnten Internet-Meme wird. Während die einen aus Auftritten und Worten eine geschickte Erforschung von Erotik, Macht sowie der Bedeutung des amerikanischen Traumes herauslesen wollen, sehen die anderen darin vor allem eine Glamourisierung von Missbrauch sowie eine tiefgreifende Reproduktion von patriarchalischen Frauenbildern, die der vierten Welle des Feminismus schade. Uneinigkeit herrscht in Journalistinnenkreisen auch bei der Frage, wie viel Indie-Image Major darf. Schließlich ist Lana Del Rey bereits vor Videogames 1,5 Jahre bei Universal unter Vertrag. Ist Lana Del Rey damit eine Industry-Plant? Und überhaupt, wie authentisch muss Pop überhaupt sein? Fragen, die der musikalischen Legacy von Born to Die keinen Abbruch tun. Blickt man heute auf die Listen der besten Alben der letzten 10 Jahre, wird man kaum eine finden, die ohne Born to Die auskommt. Ihren musikalischen Weg setzt Lana Del Rey, die darauffolgenden Jahre mit den düster-filmischen Alben Ultraviolence, Honeymoon und Lust for Life ohnehin weiter fort. Kommerziell gesehen können all diese zwar nicht an den Erfolg von Born to Die anknüpfen, ihren Status als die Pop-Noir-Ikone der Jetztzeit kann Lana Del Rey aber dennoch weiterhin manifestieren. Das Lob der KritikerInnen soll aber vor allem 2019 das Studioalbum Norman Fucking Rockwell einbringen, das erstmals gemeinsam mit Jack Antonoff, der auch mit Taylor Swift oder Lord produziert, aufgenommen wird und von der Presse als eines der besten Alben des Jahres gehandelt wird. Mit Chemtrails Over the Country Club erscheint nun das sechste Album innerhalb von 9 Jahren. Wieder mit Jack Antonoff. Wieder mit dramatischen Balladen. Und wieder nicht ohne Vorabdiskussion.
Carina, du hast schon die Frage nach der Authentizität angesprochen, beziehungsweise dass man den Eindruck haben kann, Lana Del Rey hat danach bereits einigen Jahren Musik machen, eine Figur oder einen Stil gefunden irgendwann, der für sie funktioniert. Ich habe da jetzt nochmal gelesen, dass 2011, als Video Games erschienen ist, auch mit Lady Gaga zum Beispiel Vergleiche angestellt wurden, die da um die Zeit natürlich gerade so ihre Hochphase hatte. Mit einem ganz anderen Stil natürlich, aber die eben damals keinen Hehl draus gemacht hat, dass sie ihre Popstar-Persona ein Stück weit als so ein kollagiertes Kunstprodukt versteht. Und Ähnliches hat man vielleicht Lana Del Rey damals vorgeworfen. Wie findet ihr diesen Vergleich?
Ich finde, im All-American-Sinn macht es schon, also im All-American-Sinn einer Pop-Diva macht es schon Sinn, Lana Del Rey mit Lady Gaga zu vergleichen, auch einfach, weil Lady Gaga zu dem Zeitpunkt ja on top of the world war. Und Lana dahingehend so ein bisschen das Gegenteil von Gaga war, weil sie halt subtiler, sinnlicher und geheimnisvoller aufgetreten ist. Ich habe im Zuge dessen aber so ein bisschen auch recherchiert. Es gibt unter so Musik-Nerds tatsächlich einen Streit, dass Lana Del Rey sich sehr stark an dem Werk von einer US-Singer-Songwriterin namens Lisa Germano bedient, die in den 90ern so im Fahrwasser um Susan Vega, Alanis Morissette oder Sophie B. Hawkins erschienen ist. Lisa Germano ist über das britische Label 4D erschienen, wo auch seinerzeit so Sachen wie Dead Can Dance, Gas Gas oder später auch Future Island so gesigned waren.
Also 4AD, oder nicht?
Ja, kann sein, 4AD. Ja. Also insgesamt halt eher so geschmäcklerisches Indie-Zeug so. Und Germanos Musik ist im Vergleich zu Lana ein etwas folkloristischer, eskapistischer und irgendwie so ein bisschen der Vorläufer von dem, was so Regina Spektor dann später so kommerziell erfolgreich gemacht hat. Aber wenn man das so nimmt, ist Lana so ein bisschen so, übernimmt Lana den Ansatz dieser Singer-Songwriterin aus den 90ern und bürstet das so ein bisschen auf Blockbuster-Pop. Und ich finde dadurch, dass es dann auch so eine, auch wenn es gesampelt ist, so eine handgemachte, analoge Ästhetik hat, ist es schon ein klarer Gegenentwurf zu dem, was Gaga damals abgezogen hat. Ich finde, der Vergleich liegt schon irgendwie nahe.
Und ich glaube, Lana Del Rey bewegt sich schon da auch eher so auf der Schneise ab dem Moment, wo es dann funktioniert hat, dass sie schon auch als vertrauenswürdige Erzählerin wahrgenommen werden möchte, ne? So wie Lady Gaga dann in ihrem, dann auf Joanne oder so ja auch, aber Carina, du hast auch schon angedeutet, dass auch die Promophase zu Chemtrails Over the Country Club nicht ganz ohne Vorabdiskussionen zu den Positionen und Denkmustern von Lana Del Rey ausgekommen ist. Kannst du das vielleicht für uns kurz zusammenfassen, welche Kontroversen es da gab?
Ja, das geht alles ein bisschen zurück auf von vor allem Dinge, die passiert sind, knapp ein Jahr, dreiviertel Jahr. Da hat Lana im Ende Mai, Anfang Juni hat sie eine Reihe von Instagram, iPhone, Notes, Posts und Instagram Stories abgefeuert, die aufgrund des Timings ohnehin schon sehr fragwürdige Aussagen in ein sehr schlechtes Licht gerückt haben. Und zwar ist Folgendes passiert, so kurz nach der Ermordung von George Floyd und Breonna Taylor und kurz nach den Erfolgen der Remixes von Savage, von Megan mit Beyoncé und Say So von Doja Cat mit Nicki Minaj, die damit Chartgeschichte geschrieben haben, weil das erste Mal eben 4 schwarze Frauen die Billboard-Charts angeführt haben, hat Lana Del Rey das Timing so ein bisschen für sich versucht Naja, irgendwie die Sache auf sich zu beziehen und ihr im Zuge der Promotion ihrer zwei Gedichtsbände hat sie dann Insta-Posts veröffentlicht, die an die Kultur adressiert waren. Und sie fragte dann so, da diese Frauen, sie hat mehrere genannt, darunter auch Beyoncé oder Camila Cabello, fast ausschließlich schwarze Frauen, da die ja nun jetzt Songs darüber hätten, sexy zu sein und keine Klamotten zu tragen und über Fucking und Cheating zu singen, ob sie bitte wieder darüber singen kann, dass sie sich schön fühlt und verliebt sei, auch wenn die Beziehung nicht perfekt sei. Und dann schrieb sie weiter, dass sie keine Feministin sei, dass es aber einen Platz im Feminismus für Frauen wie sie geben sollte, die so aussehen wie sie und sich so verhalten wie sie. Und zwar die Art von Frauenzitat, die Nein sagen, aber Männer hören Ja. Und dann ging das Ganze so ein bisschen weiter. Und das ist so ein Move gewesen, der bis jetzt einfach sehr doll Nachgeschmack hinterlassen hat und sofort die Diskussion entbrannt hat, weil er sehr ignorant gegenüber der Lebensrealität dieser schwarzen Frauen ist, die einfach seit Beginn ihrer Karriere stereotypisiert werden und hypersexualisiert von außen und skandalisiert und einfach rassistisch unterdrückt von einer weiß geprägten Musikindustrie. Und es ist eben auch ignorant, gegenüber der Tatsache, was sie da gesagt hat, dass weiße Frauen eben eine ganz andere Reaktion erfahren, insgesamt gegenüber Freizügigkeit. Und den Diskurs dann zu ihrem zu machen, in einem Moment, wo diese Frauen Erfolg haben oder schwarze Frauen und Transfrauen angegriffen, umgebracht werden, das wurde eben stark kritisiert und auch der Umgang von ihr mit dieser ganzen Sache. Und natürlich, ne, gibt es auch im Feminismus Platz für Frauen wie sie, aber ich glaube, dass sie da mit ihren Aussagen einfach ganz auf eine andere Nische geht, die teilweise schon als antifeministisch gelesen werden kann, wenn es nicht darum geht, dass sie nicht sich so zeigen kann, wie sie möchte und auch nicht hyperfeminin zeigen kann. Natürlich gibt es dafür einen Platz im Feminismus, aber eben nicht für Romantisierung von Unterwerfung gegenüber Männern oder abusive oder toxischen Beziehungsmustern. Das ist halt ganz klar ein Unterschied. Und das wollte sie nicht so richtig einsehen. Da kamen so sehr viele White Fragility-Aussagen. Und das Ganze hat sich eigentlich bis jetzt hochgeschaukelt, als sie dann ihr Cover veröffentlicht hat zu Chemtrails Over the Country Club. Da kam eben ihre Position gegenüber People of Color und schwarzen Frauen wieder zum Ausdruck, indem sofort auf das Cover losgegangen wurde und gesagt wurde, ja, da sind jetzt wieder nur weiße Frauen so. Und vielleicht hat das so ein bisschen, ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber man merkt so, es ist insgesamt einfach eine Kontroverse sehr am Flammen, über sie, wie sie eben mit ihren weißen Privilegien umgeht und wie sie sich positioniert zu Rassismus und politischen Themen. Und ja, das dauert eben irgendwie bis heute an und hat Nachgeschmack hinterlassen.
Zeigt aber, finde ich, diese ganze Diskussion auch so ein bisschen das Problem zur Formulierung der Verständnismäßigkeit von intersektionellem Feminismus. Also Lana Del Rey, ich würde Lana Del Rey jetzt per se nicht unbedingt Antifeminismus vorwerfen. Die Reaktion beziehungsweise dieser komische Reflex, dann immer so einen Raum zu claimen für Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, das wird immer so automatisch dem gegenübergestellt. Wisst ihr so? Also da sind jetzt irgendwie so vier schwarze Frauen in den Top-Positionen der Charts und keine von denen hat gesagt, dass es weiße Frauen nicht auch in bestimmten Situationen in ihrem Leben schwer haben. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber dieser Reflex, dann irgendwie gleich zu sagen, ey, ihr müsst das auch mal aus der Perspektive betrachten. Das ist halt einfach schon problematisch. Ich finde es halt irgendwie schwierig, da sich sofort irgendwie gegenpositionieren zu oder generell positionieren zu müssen. So, ey, lass die doch. So, es geht doch gar nicht um dich.
Ja, sehe ich auch so. Also Antifeminismus ist die eine Sache, aber dieses Timing für diesen, ich meine, das ist einfach, was sie, wie gesagt, wenn man gnädig sein will, kann man sagen, völlig daneben und außerhalb dieses Kontexts und nicht in Bezug auf diese Frauen, weshalb trotzdem einfach White Feminism im Gegensatz zu Intersektionalem, also diese Form der Unterdrückung, die Frauen erleben, die gesellschaftlichen Minderheiten angehören, das thematisiert sie halt überhaupt gar nicht. So null. Darüber ist sie irgendwie so. Und das ist schon ein schwieriger Ansatz, den ich nicht als Feminismus der vierten Welle jetzt so begreife, weil ich finde, dass Feminismus nur bei Gesamtsolidarität funktioniert und auch anzuerkennen, dass Rassismus vorherrscht. Und das so zu ignorieren, ist super problematisch, finde ich. Also, ja.
Also man kann sicherlich sagen, dass als Lana Del Rey angefangen hat, auch die Kritik gegen sie manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist oder vielleicht sogar in Stellen misogyn war. Aber das Timing, das jetzt irgendwie in Relation zu dem Erfolg dieser Frauen zu stellen, ist auf jeden Fall unsolidarisch, so wie du ja schon gesagt hast, Carina. Und ein bisschen verwundert über diese Trotzigkeit oder Fragility und dass sie jetzt nochmal die Kritik, die sie am Anfang ihrer Karriere oder seit Anfang ihrer Karriere gehört hat, aufgreift. Ein bisschen wundert einen, dass ja auch da ihr letztes Album Norman Fucking Rockwell von der Kritik eigentlich fast durch die Bank sehr gelobt wurde. Ne? Wie war das bei euch? Wart ihr auch so begeistert von diesem letzten Lana Del Rey Album?
Ich habe tatsächlich mit unserem guten Freund Arne, der bekennender Lana Del Rey Fan und auch ist und auch schon in unserem Podcast war, über dieses Album gesprochen. Er, also Norman Fucking Rockwell, gesprochen. Und er hat es als bekennender Fan und jemand, der sich sehr viel mit ihr beschäftigt hat, als so ein Kritikerzugeständnis kontextualisiert. Er meinte halt, dass das so ein bisschen Lanas Reaktion auf die andauernden Häme, dass sie nur Instagram-Pop mache, gewesen sei. Und ich weiß, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon mal angeschnitten, ich weiß von mir selber, dass ich Lana Del Rey immer scheiße finden will und es dann am Ende doch nicht so schlimm finde, wie ich es gerne schlimm finden würde. Auch das ist auch bei dem neuen Album zum Beispiel so. Ich habe das letzte Album auch für ein Medium rezensiert. Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Ich bin, glaube ich, in der Passauer Stimme oder so auch damit veröffentlicht worden.
Liebe Grüße.
liebe Grüße an alle Leser in Passau.
Liebe Grüße an John, falls er zufällig zuhört.
Shoutout auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich da das. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da endlich mal so ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit und ihrer eigenen emotionalen Fragilität offenbart. Ich hatte vorher eben auch immer so den Eindruck, dass sie so ein bisschen diesen Live Fast, Die Young-Moment durch den Instagram-Filter jagt und das so ein bisschen sich so ein bisschen hyper stilisiert. Das Album Norman Fucking Rockwell war auch dahingehend musikalisch ein bisschen aufgeräumter und in meinen Augen einfach besser arrangiert. Vorher war das ganz oft so dieser, überladene Hollywood-Kitsch. Und da kam das eher so schichtweise peu à peu. Also es ist halt auch einfach für einen Hörer nicht ganz so überfordernd und so. Ich fand zum Beispiel, so Songs, die ich auch immer noch höre, sind Fuck It, I Love You und Venice Bitch. Und das sind auch viel klarere Statements in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung, als es zum Beispiel Videogames war, wo man sich auch immer so ein bisschen weiter denken musste, dass sie sich da vielleicht hinter so einem Image versteckt.
Das ist ein Stück weit vielleicht ja auch Jack Antonoff zu verdanken, ohne jetzt Lana Del Rey hier ihre Agency als Künstlerin nehmen zu wollen, Gott bewahre. Aber dadurch steht ja auch das neue Album so ein bisschen in der Linie mit Norman Fucking Rockwell, dass es ein bisschen weniger disparat ist, nicht dieser Hollywood-Soundtrack-Orchester-Kitsch und auch nicht irgendwelche Hip-Hop-Experimente mit A$AP Rocky, sondern es klingt alles ein bisschen schlüssiger, ne?
Ich glaube, man hat sogar fast quasi, sie hat sich da selbst offenbart auch, dass sie sich so ein bisschen KritikerInnen angepasst hat, weil sie ja in diesem Instagram-Post von vor einem knappen Jahr auch gesagt hat, kann sie bitte wieder zurückgehen zu der Art und Weise, wie sie schreiben will. Das klang auch schon so ein bisschen so, wie als hätte sie genau das gemacht, was John geschrieben hat. Ich habe mir Norman Fucking Rockwell tatsächlich auf Vinyl gekauft und fand das tatsächlich musikalisch ganz, ganz gut, weil mir diese Art der organischen Instrumentierung gut gefallen hat. Und ich fand auch, dass ihre Texte so ein bisschen mehr so eine powerful position eingenommen haben. Ich finde, die Schreibperspektive war eine andere. Ich mag Mariner's Apartment Complex zum Beispiel sehr, sehr gerne, wo sie dann sagt, you took my sadness out of context. I ain't no candle in the wind. I'm the lightning, the thunder, kind of girl that makes you wonder. Da ist endlich diese Unterwerfungspose einmal weg, dass sie auch einfach weiß, wer sie ist und das einem Mann gegenüber artikuliert. Aber, lass mich trotzdem unfassbar sauer gemacht hat, und ich versuche jetzt nicht zu doll auszuholen, aber diese politische Apathie, die sie verkörpern will, obwohl sie die ganze Zeit total so nationalistisch aufgeladene Bilder benutzt, die kotzt mich an. Das war auch hier bei dem Cover, siehst du die Amerika-Flagge, hinten brennt alles und so, und du denkst so, ah, jetzt kommt irgendwie so ein Statement und es kommt eine gewisse Kritik, und das hätte ja auch gepasst, weil bei Lust for Life hat sie zum Beispiel die amerikanische Flagge auch aus ihren Tourbildern entfernt und so, weil sie meint, das passt jetzt nicht mit Trump als Präsident, und dann macht sie das. Aber eigentlich vertont sie die ganze Zeit dann in ihren Texten so eine Sehnsucht nach so einem Amerika, wie es mal war, so der 50er, und offenbart da so total den Traditionalismus, den dann auch noch rechte Radiostationen nutzen und loben sie als so eine konservative Ikone. Und da kann sie vielleicht so an sich nichts für, aber sie stellt sich dann dahin und macht so einen auf neutral und dann so, ach, warum muss man das auch alles politisch werten, benutzt aber ständig Ikonografie, die politisch aufgeladen ist. So, und sich dann so als, ich bin so neutral hinzustellen, dazu nichts zu sagen, das finde ich irgendwie, finde ich, sorry, richtig daneben. So wirklich zum Kotzen in so einer Zeit, wo es echt vielleicht auch, ich finde, da passt Neutralität nicht. Und wie gesagt, dann benutzt diese Sachen nicht. Natürlich erwarte ich ein politisches Statement, wenn du das benutzt.
Ich wollte kurz auf Marinas Apartment-Komplex eingehen, weil du ihn schon erwähnt hast. Der ist ja auch ein TikTok-Trend geworden. Und dadurch habe ich den wahrscheinlich mit am meisten im Ohr gehabt, zuletzt noch von Norman fucking Rockwell. Und da wird er immer eingesetzt, um so Alltagssituationen zu romantisieren. Da geht irgendwie jemand durch den Supermarkt und denkt dann, ich laufe jetzt so ganz lässig in Zeitlupe, weil mich gucken bestimmt gerade alle an. Oder jemand entfernt sich von der Gruppe, um dann dramatisch irgendwie an der Straßenlaterne zu stehen und in die Ferne zu gucken. Solche Sachen. Das ist schon ganz lustig, wie das quasi die Musik von Lana Del Rey deutet. Also quasi dieses Gefühl, wenn man irgendwo lang spaziert, das kennt man, oder? Ich hatte das als Kind so auf dem Schulweg immer, dass man irgendwo lang spaziert und man hört Musik und dann stellt man sich plötzlich vor, die Musik wäre gerade der Soundtrack zu dem Film, in dem er die Hauptfigur ist.
Ich mach
Und
das immer.
dann läuft man. Um ehrlich zu sein, hat sich das bei mir auch nicht geändert. So.
Ja. Und dann läuft man so ganz dramatisch in Zeitlupe gefühlt plötzlich irgendwo lang. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, ein bisschen zynische, aber sehr schöne Interpretation von Lana Del Reys Musik, die durch diese TikTok-Challenge passiert ist.
Macht ihr das eigentlich auch so, dass ihr dann, wenn ihr irgendwie an so einer Brücke oder so vorbeikommt, dann so nochmal so kurz zu einer bestimmten Stelle skippt, um dann diesen Moment zu embracen, während ihr über diese Brücke geht? So Come Back to Me von Janet Jackson fällt mir da ein. Die läuft so unter so einer U-Bahn-Station im Video lang und die Szene habe ich auf jeden Fall am Schlesischen Tor auch schon nachgestellt für mich auf.
Voll, voll. Und manchmal passiert es mir leider, dass ich dann irgendwie doch wen begegne, der mich kennt. Ich ignoriere die Leute einfach, weil ich so in meinem Film bin und dann kriege ich böse Nachrichten.
Ich glaube, ich höre zu oft Podcasts beim Spazierengehen in letzter Zeit, dass mir das nicht mehr so häufig passiert. Muss Lana Del Rey hören, das nächste Mal beim Spazierengehen. Vielleicht ist ja da eine witzige Einstiegsfrage zu unserer Diskussion zu Chemtrails Over the Country Club. Welcher Film wäre dieses Album? Ich habe das Gefühl, früher wurde Lana ja oft mit dem Film Noir in Zusammenhang gebracht. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir vielleicht eher so beim Road-Movie angekommen.
Ey, wenn ich das auf einem Roadtrip hören würde, würde ich mich in den Graben fahren. Also, sorry.
Ich habe. Was war die Frage jetzt eigentlich?
Ob du eine Filmassoziation dazu hast.
Ach so, ich habe tatsächlich, es ist ein bisschen obvious pick, aber irgendwie auch nicht. Ich habe tatsächlich an die Atmosphäre in Misfits gedacht. Der letzte fertiggestellte Film von Marilyn Monroe zu Lebzeiten aus dem Jahr 1961. Und der Film wird als Western gelabelt und vermarktet. Clark Gable ist auch in der zweiten von, ich glaube, insgesamt vier Hauptrollen. Aber es ist eigentlich mehr eine psychologische Studie, als es so ein. Bei Western hat man ja immer ganz schnell so, wenn man sich nicht mit Western beschäftigt hat, so ein Reflex, das ist jetzt so eine John Wayne Cowboy-Helden-Story. Das ist es nicht. Es geht tatsächlich eher um das Zusammenspiel dieser Figuren, die auf einer Ranch dann anfangen, so Pferde zu verkaufen und sowas. Und meine Assoziation hat auch weniger was mit der Handlung als solches zu tun, als mit der Stimmung des Films. Denn sämtliche Figuren in diesem Film sind in erster Linie so ein bisschen Eigenbrötler, die so über Ecken zufällig zusammenfinden und dann so als Gruppe von Gleichgesinnten so einer Art Utopie nachlaufen. Diese Utopie wird in dem Film auch nicht so richtig artikuliert, es ist aber einfach die ganze Zeit irgend so ein Gedanke im Raum innerhalb dieser Gruppe. Marilyn Monroe selber spielt hier auch ihre Paraderolle ist ja immer so ein bisschen so die naive Blondine. Hier spielt sie eine Charakterrolle und ist eine sehr moderne, auch eigenständig handelnde, denkende, für sich selbst einstehende Frau. Und sie hat über Misfits auch einmal gesagt, dass diese Figur, also diese Rolle, die sie da verkörpert, am nächsten an ihrer Privatperson dran ist. Und das macht schon irgendwie, also sie ist auch ein bisschen introvertiert, ne? Also sie ist natürlich schon irgendwie in so einem 50er Jahre, 60er Jahre Rollenbild, obwohl diese ganze Story ja im Wilden Westen spielt. Sie ist schon irgendwie da drin, aber gleichzeitig hat sie trotzdem auch einen fast feministischen Moment in diesem ganzen Film. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu Lana.
Mir fällt kein Film ein, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr abgelenkt, immer ehe ich mich in irgendwelche Stimmungen bei Lana jetzt wirklich hineinversetze und irgendwie Bilder vor Augen habe. Ich bin einfach, was die Texte angeht, so oft abgelenkt und erschrocken, weil ich das wirklich nicht als feministisch empfinde. Ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht sofort antifeministisch, aber ich finde das erschreckend, was sie da teilweise von sich gibt und ich komme da nicht von weg, da dann immer zu stoppen und zu sagen, was denkst du da?
Geil.
So, ne.
Einfach instant abfuck.
Es ist so, ich muss wirklich sagen, es sind auch jetzt auf Chemtrails Over the Country Club ganz tolle Melodien dabei, teilweise beschissene Instrumentierung, sorry, kommen wir gleich noch zu, teilweise auch sehr gut, aber ich kann mich da teilweise überhaupt nicht drauf konzentrieren, weil ich das wirklich. Wirkt diese Unterwürfigkeit, das nervt mich so dermaßen.
Na gut, dann gehen wir mal auf die Texte ein. Denn wie gewohnt malt sie textlich ein sehr bürgerlich-konservatives Bild vom American Dream. Wenn wir mit dem Titelsong Chemtrails Over the Country Club anfangen, sie singt da von den berühmten White Picket Fences, den Lattenzäunen, die so ein Symbol für Middle Class Suburbia in den USA sind. In einer der späteren Strophen wäscht sie sich dann auch tatsächlich einfach die Haare und macht dann die Wäsche und guckt dann auch mal bis spät nachts Fernsehen. Das ist, glaube ich, eine Zeile, die bei Stromberg vorkommt auch. Mal ein bisschen länger Fernsehen gucken. Das ist also für Lana Del Rey tatsächlich ein erstrebenswertes US-amerikanisches Leben. Der Typ trinkt manchmal zu viel und ist vielleicht auch ein bisschen zu christlich, kommt auf Tulsa, Jesus Freak durch, findet sie aber auch eigentlich ganz gut. Also insofern ist alles beim Alten, das ist ein recht konservatives bürgerliches Leben und Beziehungsleben. Carina, Bühne frei für deinen Rant.
Ja, also ich muss sagen, angefangen so bei, du hattest ja das schon angesprochen mit den Chemtrails und wie sie dann da von den White Picket Chemtrails Over the Country Club singt, so White Picket, da ja diese nach dem Zweiten Weltkrieg massenproduzierten Wohnsiedlungen mit den weißen Lattenzäunen, das ist einfach so das Symbol für das häusliche Leben der weißen Mittelschicht. Das ist, ich meine, das muss man auch, natürlich ist sie eine weiße Frau und natürlich besingt sie das, was sie als Lebenserfahrung hat, aber das ist so fucking privilegiert und ich weiß nicht, ob ich diese Romantisierung der eigene Privilegien in dieser Zeit ständig so, ich das so abhypen muss. So, sorry, das, also mich nervt das absolut. Ich finde hier Tulsa Jesus Freak, was du gerade meintest, auch Mattes mit dem Typ, der ein bisschen zu viel trinkt, das geht ja eigentlich noch weiter. So, keep that bottle at your hand, my man, find your way back to my bed again. Bezieht sich ja auch auf Videogames, wo sie singt, open up a beer and you say, come over here. Also, das ist eigentlich ein total problematisches, ungesundes Beziehungsbild. So der Typ, der seine Freundin besoffen herumkommandiert und ach, aber sie haben tollen Sex dann. Und sie kann, let me love you like a woman. Das hat auch sowas. So, schon wieder dieses, sie hat nicht Sex, weil sie es irgendwie, sondern lass mich doch bitte mit dir schlafen. So. Und dann let me shine like a diamond, let me be who I'm meant to be. Es ist immer dieses, der Typ macht sie zu etwas und er sieht sie und sie singt auch in einem Song, you chose me. Also es ist immer, sie ist so passiv, sie ist so unfassbar passiv ständig und kriegt irgendwie von dem Mann die Anerkennung, die Bestätigung for infinity, die sie braucht. Was ich irgendwie auch merkwürdig fand, vielleicht ist es einfach nur eine Line, weil sie es geil rhymt. Ich fand es komisch. Then at the Man in the Music Business Conference. Und dann, I only mention it because it was such a scene and I felt seen. So, glaubst du, dass die Männer bei der Man in Music Business Conference dich abseits deines tighten White Dress als Frau im Ganzen gesehen haben? Or did you think it was a good rhyme? Also wirklich, furchtbar. Es tut mir leid. Also ganz, ganz viele Bilder, einfach schon wieder sehr in Abgrenzung zu dem, was ich bei Norman fucking Rockwell beobachtet habe. Ganz viel wieder textlich in Richtung zu dieser Born to Die Phase, finde ich.
Ja, also sind wir bei der klassischen Lana Del Rey-Diskussion, dieses unterwürfige Beziehungs- und Sexualverhalten. Liebe Grüße an Daniel Gerhardt, der in seiner Zeitrezension nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass Lindsay Zolaz bei Pitchfork 2014 eine recht gute Gegenposition zu dieser Diskussion geschrieben hat, wo es so mehr oder weniger darum geht, dass empowered sein und eine Queen sein und immer souverän lächeln, so wie wir das von anderen weiblichen Popstars kennen, so wie wir das von einer Beyoncé vielleicht kennen, dass das auch unheimlich anstrengend sein kann und auch anstrengend sein kann, wenn das von Frauen erwartet wird und dass das vielleicht auch ein limitiertes irgendwie Bild an möglichen weiblichen Popstar-Personas und so weiter kreiert, das von ihnen zu erwarten und dass Lana Del Rey das sogar unterwandert, ne? Also die formuliert das in dem Text so, dass Lana Del Rey eine vorherrschende, irgendwie sehr singuläre Idee von weiblichen Popstars unterwandert, indem sie eine vielleicht für viele Frauen, die sich mit Musikerinnen identifizieren wollen, sogar realistischere Form von Weiblichkeit darstellt, die eben ambivalent ist, die vielleicht damit struggelt, vorgelebt zu bekommen. Sie soll total selbstbewusst und empowernd sein, das aber vielleicht gar nicht will oder gar nicht kann. Weiß ich, vielleicht ist Beyoncé auch privat gar nicht so selbstbewusst, wie sie sich auf der Bühne gibt immer. Vielleicht ist das ja auch ganz viel Performance. Und mir ist leid, dass ich Beyoncé als Beispiel heranziehe. Das ist rein zufällig. Aber vielleicht ist es manchmal bequemer oder entspricht eben auch einfach mehr dem persönlichen Geschmack, dieses bürgerliche Vorstadtleben mit einem eher konservativen Beziehungsmodell zu leben. Und vielleicht ist es unfair und vielleicht ist es sogar misogyn, Lana Del Rey daraus immer einen Vorwurf zu machen, dass eben, ne, das ist ja dann so ein bisschen das, was sie meint, dass im Feminismus, und wir müssen jetzt nicht immer vielleicht die Frage stellen, ist das dann feministisch oder nicht, aber dass sie sagt, es muss eben auch Platz sein für ein Frauenbild wie dieses und vielleicht auch für eine Repräsentation dessen in der Popmusik.
Darf ich zwei Sätze nur ganz kurz dazu sagen? Ich bin die letzte Person, also dass das Realität ist, ich wache auch nicht jeden Tag als Beyoncé auf. Also dass ich auch Insecurities habe und dass man jeden Tag dieses Self-Empowerment nur konsequent lebt und da auch irgendwie völlig klar, aber es steht ja bei ihr, ist es ja nicht einfach nur, hey, ich bin jetzt hier unsicher oder ich habe hier Heartbreak. Es steht ja immer in Relation zu einem Mann. Mhm.
Ich finde halt, dass diese Häuslichkeit, diese 50er-Jahre-Häuslichkeit, die Lana da aufgreift, funktioniert nicht so reproduzierend von irgendwelchen Rollenklischees, wie es immer da reingelesen wird. Ich finde das zum Beispiel beim Ariana Grande-Album ist das viel mehr eine Reproduktion von Dingen, die man eigentlich schon überwunden haben möchte. Im Grunde sehe ich Lanas Kosmos jetzt in dem speziellen Fall hier so ein bisschen so diese auf dem Land lebende Hausfrau. Das ist eigentlich nur eine Metapher auf eine Sehnsucht nach einem einfachen Leben und wo man weniger mit Problemen konfrontiert ist, die das moderne, der moderne Alltag so mit sich bringt. Zum Beispiel singt sie ja auf Wild at Heart auch The cameras have flashes, they cause car crashes, was ja im Prinzip auch nur eine Metapher auf eine Vergänglichkeit ist. Also du kannst natürlich jetzt auch so da 20 Meter Ebenen bezüglich Ruhm und Ablenkung rein interpretieren. Ich finde aber die Line in dem Sinne interessant, weil der Durchschnittsbürger von heute keine Kameras mehr für seine Fotos benutzt, sondern sein Handy. Und das hat dann so einen Moment von so einer Realitätsflucht, wie sie letztlich ja auch so Mediennutzung von heute verursacht. Also ich schaue zum Beispiel ganz gerne die Nord Story vom NDR, das ist so eine Dokumentarfilmreihe, an und das, da geht's nur um Geschichten aus Norddeutschland von so einfachen Menschen. Das sind manchmal so irgendwelche Lebehöfe, manchmal ist das irgendwie ein Fischer, der auf Föhr rumfährt. Und es hat mit meiner Lebensrealität in Berlin-Neukölln absolut gar nichts zu tun. Es geht dabei nur um ein Gefühl und eventuell dann auch, wenn man es so ein bisschen weiter spinnt, vielleicht auch eine Selbstreflexion seiner eigenen aktuellen Position, so ein bisschen Zone-Out-mäßig. Also so gesehen finde ich sogar, dass Lanas extrem verklärendes, romantisierendes Songwriting sogar losgelöst von irgendwelchen feministischen Diskursen stattfindet, weil sie einfach nur Anlass dazu gibt, über seine Situation, in der man sich jetzt gerade befindet, nachzudenken.
Und weil das klar als fiktional markiert ist, also klarer als fiktional markiert
genau, ist. Das finde ich, genau, das ist das, was ich da sagen wollte. Das ist halt eher eine Fiktion oder eine Idee, wie es sein könnte.
Wir haben auch das Ländliche jetzt ganz oft schon angesprochen. Da muss man ja einmal erwähnen, dass das schon auch eine kleine Veränderung der Entwicklung ist. Denn ganz oft hat Hollywood-Pop Lana eben von Venice Beach gesungen und von Los Angeles gesungen. Und jetzt name-droppt sie Orte in den USA wie Tulsa, Oklahoma und Lincoln, Nebraska und Arkansas, das sie als Arkansas ausspricht. Und das finde ich auch ganz interessant, weil dieser Konservatismus jetzt eben kein Schwelgen in der Vergangenheit mehr ist, die man verklärt, sondern tatsächlich an einen anderen geografischen ländlichen Ort, wo diese Lebensrealitäten mehr existieren als in New York und in L.A. und an den Orten, die eben, ne, das wird ja auch bei jeder US-Wahl dann wieder aufgemacht, das Thema, den Orten, die wir medial viel mehr vermittelt bekommen, und dieses ganze Niemandsland dazwischen, das Flyover Country, das sehen wir eben gar nicht, wo aber ein Großteil der Menschen in den USA lebt, und dass sie ihre Geschichten und ihre konservativen Lebenswelten quasi jetzt dorthin verlagert, anstatt die Vergangenheit in der Großstadt zu romantisieren, finde ich eigentlich interessant, weil das uns ja dann viel mehr tatsächlich über die Gegenwart erzählen kann, als das, was sie sonst macht. Ne? Vielleicht sind das hier die Orte, wo man tatsächlich in dem Sinne, wie Lindsay Solas das in diesem Pitchfork-Text 2014 formuliert hat, damit struggelt, dass man vielleicht doch eher das konservative Beziehungsleben einfach oder sympathisch oder cool findet. Also sie verlagert ihre Geschichten jetzt vielleicht ein bisschen an den Ort, wo die tatsächlich gegenwärtig sind.
Sie name-droppt ja auch Nebraska, und ich habe da instant tatsächlich an das Album Nebraska von Bruce Springsteen gedacht. Und ich habe mir das vor ein paar Wochen mal angehört. Und wenn man sich so ein bisschen das Bild, was Springsteen auf Nebraska malt, anguckt und das dem von dessen, was Lana hier darstellt, gegenüberstellt, sind das schon so sehr krasse Gegensätze. So Springsteens Nebraska ist extrem trostlos, sehr ernüchternd, auch teilweise Gewalt, Alkoholismus, also diese ganzen Dinge, die Lana irgendwie auch da reinträgt, aber es ist halt bei ihm alles andere als romantisch. Es ist kein erstrebenswerter Landstrich, das ist eher so ein Land, wo man durchfährt und so ein bisschen Brandenburg-mäßig, wie Rainer Greve das Brandenburg gezeichnet hat. Brandenburg ist dementsprechend das Nebraska von Deutschland, das halten wir hier mal eben fest. Und Lana agiert da hingegen eher so wie so eine Art einsame Wölfin in diesem Landstrich, weil sie ja trotzdem auch immer noch irgendwie leidenschaftlich und hedonistisch ist. Und das macht diese ganze Situation so ein bisschen zu so einer Erzählung einer Heldin im Schatten, weil Lana ja trotzdem immer noch so eine gebrochene Diva, abgefuckte Leading Lady ist und aber sich gleichzeitig eben so ein Raum herbeisinkt, wo so ein Prozess von Selbstakzeptanz über Dinge passieren, die in ihr drin stecken. Also es ist ein bisschen schwierig zu formulieren, was ich meine, aber was sie nach außen hin verkörpert, repräsentiert nicht automatisch das, was in ihr drin passiert. Also diese Unterwürfigkeit und diese Verletzlichkeit ist ja letztlich nur etwas, was sie dann nach außen trägt. Aber sie kann ja trotzdem innerlich gefestigt sein und mit sich im Reinen damit. So wie es halt eben Marilyn Monroe in Misfits ja auch ist. Deswegen bin ich zum Schluss gekommen, dass Lanas Ansatz hier eigentlich ist, dass sie Musik für introvertierte Menschen machen möchte.
Ich muss sagen, ich habe das auch mit dieser Verlagerung zu diesen Orten, wo du meintest, dass da diese konservativen Beziehungsmodelle und wie man sein Leben lebt, Modelle halt einfach irgendwie so ein bisschen Alltag und Normalität sind. Ich habe so ein bisschen mit Songs wie Chemtrails Over the Country Club das Gefühl gehabt, sie legt da so ein Sentiment an den Tag. Warum kann das hier nicht alles einfach ja so schön ruhig sein, wie es hier ist, und wir leben das hier so, und auf einmal kommen jetzt irgendwie hier so Sachen über uns rein, so die Chemtrails Over the White Country Club, und dann sind hier so politische Unruhen, und wir wollen doch eigentlich einfach nur hier in Ruhe unser konservatives Lebensmodell leben, und damit haben wir doch gar nichts zu tun auch, und auch mit diesem Teil von dem White Country Club, wir wollen ja einfach in Ruhe unser Ding machen, und so funktioniert das aber nicht, weil das ist einfach eine Keimzelle, denn nicht mal des insgesamt gesellschaftlichen Problems, und so wie ja Nebraska, was ich, ist einfach ein ganz großer Teil von Amerika. Und
darf ich kurz reingrätschen? Es gibt doch hier so ein berühmtes Zitat: Die Familie ist die Keimzelle des Faschismus.
Ja, ich meine, aber ey, seriously, das ist halt so. Und ihr White Country Club, den sie da so als schön ruhig, und wir saufen hier so ein bisschen Lemonade am Swimmingpool und wollen ja gar nichts, so. Da sind aber Teile, die eben ein ganz großes Problem sind, und sich davon so also ich weiß nicht, kann man singen, aber ich find's problematisch tatsächlich.
Du hast natürlich recht, der Titel Chemtrails Over the Country Club, also die Country Clubs sind ja so, haben wir noch gar nicht erklärt, sind auch ähnlich wie die White Picket Fences, ist eigentlich schon fast so ein politischer Kampfbegriff, sind halt so ländliche Erholungsanlagen für wohlständige, mehrheitlich weiße Menschen. So ein bisschen ähnlich vielleicht dem, was auch der Begriff Gated Community meint und steht dementsprechend halt für eine konservative Oberschicht. Es gibt auch den Begriff Country Club Republicans tatsächlich, der eben wohlhabende Konservative in den USA meint. Und dann ist da der Begriff Chemtrails, der natürlich aus Verschwörungserzählungen kommt und das dringt irgendwie ein in diese privilegierte, auch etwas weltfremde Abgeschottetheit im Country Club. Und also dieses Bild fand ich erstmal total interessant, weil da irgendwie Sachen aufeinander prallen und ich mir das auch nicht so ganz deuten konnte. Und auf dem Album selbst wird aber dann textlich doch auch eigentlich nur unterstützt, was du jetzt gesagt hast, Carina, dass sie sich da im Country Club schon sehr wohlfühlt, eigentlich in dieser etwas weltfremden Abgeschottetheit.
Ja, ja, ich glaube, eigentlich nutzt sie was sie als mit diesem schlimmen Begriff Chemtrails da beschreibt, eigentlich nimmt sie sich, glaube ich, auch einfach nur was für einen, behaupte ich jetzt mal, kann ich mir vorstellen, einfach eigentlich was sie als ästhetisches Bild empfindet. So, wir liegen da so und sehen diese Kondensstreifen und benutzt dann aber, mir nicht wirklich. Ich kann es mir nicht erklären, was das soll, diesen politisch aufgeladenen Begriff am Ende zu verwenden. Das, also, I don't know. I don't get it. Was soll das? Aber ich glaube, eigentlich ist es einfach nur so ein ästhetisches Mittel. Wir liegen hier und beobachten das und alles soll einfach gut sein. And like yesterday.
Lana hat vorab ich glaube, im Interview-Magazin war es, da hat sie sich letztes Jahr von Jack Antonoff interviewen lassen. Da hat sie schon gesagt, dass der Song White Dress so eine Art Schlüsselmoment des Albums werden soll. Der Rezensent von der Berliner Zeitung, liebe Grüße, hat sogar geschrieben, das sei der beste Lana Del Rey-Song aller Zeiten, der Opener White Dress. Deswegen wollte ich auf den noch kurz eingehen. In dem Song erinnert sich Lana daran. Und auch weil man in vielen Rezensionen rauslesen konnte, es ginge hier so ein bisschen um die Schattenseiten des Fame oder allgemein um Fame und wie sie dazu steht, ne? In dem Song erinnert sich Lana daran, wie sie 19 war und wie sie noch als Kellnerin gearbeitet hat. Sie erwähnt da, dass die Kings of Leon und die White Stripes damals cool waren. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Und sie spricht etwas abfällig von einer Man in Music Business Conference, einer Männer im Musikgeschäft Konferenz, bei der sie damals beeindrucken wollte oder musste, um ihre Karriere voranzutreiben. Und sie erinnert sich an diese Zeiten und fragt sich, ob das Leben nicht damals einfacher war und ob sie nicht vielleicht besser drauf war damals als jetzt heute als Popstar. Ja, Hashtag deep oder not?
Ich finde, wir können auch mal so ein bisschen über die musikalischen Sachen sprechen, weil gerade bei White Dress finde ich es interessant, was sie da eigentlich genau macht. Also Carina hatte ja schon diese Music Business Conference Zeile in dem performativen Sinne kritisiert, weil Lana da natürlich irgendwie so, also sie zieht ganz viele Vokale lang und dann kommt diese Line und dann presst sie das so total bescheuert in den Takt und es wirkt einfach so total runtergerattert. White Dress ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs von dem Album, weil ich finde, dass er auch als Opener sehr viele Überraschungen irgendwie bereithält. Alleine wie sie ihre Stimme da so bewusst unperfekt einsetzt, das ist schon irgendwo auch eine klare Gegenpositionierung zu so einem glattpolierten und auch ja heutzutage bewusst überzogen technologisiertem Autotune-Zeitgeist. Also die Sängerinnen von heute klingen in der Regel häufig entweder super perfekt oder halt eben total robotoid. Und sie bringt so ein bisschen Menschlichkeit da in ihre Performance, indem sie halt eben einmal so ganz hoch singt, auch in so Tönen, die sie gar nicht trifft und dann halt eben so ein Zittern in der Stimme bekommt und gleichzeitig aber eben auch durch dieses Gequetsche so bewusst an der Perfektion vorbei arbeitet. Und das als Opener zu machen, finde ich irgendwie. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der beste Song von ihr, aber es ist auf jeden Fall einer der herausragendsten Momente in ihrem kompletten Werk. Also die besten Songs, finde ich, nach wie vor sind Videogames oder vielleicht Venice Bitch, aber das ist eine andere Diskussion. Ich fand es halt auch dahingehend bemerkenswert, dass sie das macht, weil so als eine Künstlerin wie sie mit ihrem Standing ist es ja auch nicht unbedingt einfach, nochmal was Überraschendes in seinem Werk hinzuzufügen, wenn man so ein spezielles Trademark formuliert hat. Also ihr Signature ist ja eben, was wir gesagt haben, so Hollywood-Orchester-Kitsch und so ein bisschen postmoderner Internet-Millennial-Emo-Kram. Und ich hatte generell in dem kompletten beim Hören dieses Albums generell auch immer noch so das Gefühl, obwohl alles interessant ist, auch mit ihren Referenzen, mit denen sie da spielt. Sie hat ja auch da irgendwie so Anspielungen auf Country-Songs und Stand By Your Man und arbeitet dann da halt so Sachen aus der Country-Geschichte nochmal auf, indem sie halt diese Geschichte über dieses Pärchen erzählt. Und ich hatte aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ja, okay, ist mal wieder gleichförmig, wie es irgendwie bei ihr ist. Also jedes ihrer Alben, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so Lana doing Lana. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, total, absolut.
Und
ja.
daher finde ich White Dress eigentlich total erstaunlich, weil sie es bei ihrem sechsten Album in ihrem gewohnten Kosmos geschafft hat, trotzdem noch etwas Neues zu kreieren. Das ist auf einer künstlerischen Ebene super bewundernswert, finde ich.
Ich stimme dir dazu, Autotune, weil du das erwähnt hast, findet sich ja dann später auch auf Tulsa Jesus Freak. Also es gibt so ein paar tatsächlich interessante musikalische Entscheidungen. Ja, Carina?
Ich kann das auf jeden Fall auch, was bei White Dress schon appreciated hat, kann ich auch. Bei Wild at Heart zum Beispiel, dieses Unperfekte hört man da auch so in den Höhen. Das krächzt und knistert so total. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, das hat Jack Antonoff am Freitag auch gepostet, dass sie die beiden Songs vor allem auch genau in, das ist eine Live-Session gewesen, sie haben das zum ersten Mal, kamen da Worte und Musik zusammen, sie haben es sofort aufgenommen. Also es gab da nicht noch einen Take, so. Also es ist wirklich so die Rohfassung zum ersten Mal zusammengespielt. Und das finde ich irgendwie auch schon interesting, muss ich sagen. Was mich, ich muss auch sagen, man hört ganz oft auch wieder so diese Antonoff-Key-Changes in den Harmonien raus, wenn es dann vom Verse zum Chorus geht, was mir immer sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ich fand so ein paar Mix, also vielleicht bin ich da ein bisschen jetzt, ist vielleicht ein bisschen nerdy, dadurch einfach, dass ich auch versuche, Schlagzeug zu spielen, fand ich so ein paar Sachen. Ich habe mich leicht gewundert über dieses Outro, auch dieses Drum-Solo am Ende von Chemtrails Over the Country Club, wo dann fast irgendwie so eine Minute mit dieser offenen Hi-Hat, die, wirklich, war das nötig? Und ich finde es total belastend, ehrlich gesagt, auf die Länge zu hören. Und den krassen Einsatz auch des Crash-Beckens andauernd, das kennt man sehr so, sie bezieht sich ja auch sehr dort auf 70s, Amerikaner und Folk und so, und dieses Crashbacken ist sehr so 70s Rock, wo das sehr doll genutzt wurde für Climax auch. Das finde ich ehrlich gesagt in diesen langsam aufbauenden Balladen extrem anstrengend. Ständig dieses Becken. Und dann teilweise in Kombination, also das ist auch so vordergründig und dann teilweise gemischt mit dem Einsatz von Drumcomputern, finde ich das irgendwie schräg und nicht gut abgemischt.
Ich finde, da muss ich jetzt reingrätschen, weil ich bin ganz großer Fan von Becken. Das kommt daher, dass ich halt angefangen habe, Hip-Hop zu hören und auch Beats zu machen in einer Zeit, in der das Becken, also der Crash in Hip-Hop-Produktion relativ omnipräsent war. Das ist so die Phase Mitte der 2000er um Just Blaze oder auch Heatmakers. Das ist ganz eben genau, was du sagst. Das ist halt auch da der Klimax mit diesem Becken eingeleitet und gesetzt wird. Also so ein bisschen so die Funktion, die wir ja bei der Daft Punk-Folge auch schon besprochen haben, ist so ein bisschen der Drop. So, okay, jetzt geht's so richtig on the top und jetzt wird noch mal auf das Becken gehauen und dann glitzert alles und dann geht's aber richtig ab. So diese Funktion hat das Becken ja. Und ich finde, bei ihrem Album, also hier jetzt bei Lana, insgesamt, also ich habe eine These. Das Ding ist, das Album ist ja relativ im Vergleich zu den Vorgängern dezenter und vor allen Dingen im positiven Sinne langatmiger produziert. Also es baut sich viel mehr auf. Und es entsteht so ein bisschen der Eindruck, die Musik kommt ohne digitalisierte Elemente aus auf einer Produktionsseite, obwohl an manchen Stellen sehr deutlich 808-Bässe und analoge Bässe kombiniert werden oder dass sie halt auch Stimmeffekte einsetzt, was wir ja gerade auch schon besprochen haben. Und ich finde diese Kombination aus analog und digital irgendwie interessant, weil sie sowohl bei dem musikalischen Aspekt als auch in ihrer Performance eigentlich die ganze Zeit Hip-Hop-Produktionstechniken benutzt. Und das aber in einem Kontext einer Band so arrangiert, dass es so klingt, als würde es eigentlich eine Band sein, die in den 70ern in irgendwelchen Studios rumsteht. Ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr krass, dass ihr Backing-Gesang häufig auch so platziert ist im Mix, wie man es eigentlich von Adlibs in Rap-Songs gewöhnt ist. Und deswegen würde ich auch dem allgemeinen Kritikerkonsens widersprechen und sogar sagen, das ist Lana Del Reys Hip-Hop-Album.
Die Rolle des Beckens bei Lana Del Rey wird auf jeden Fall der Titel dieser Podcast-Folge. Darauf haben die Menschen gewartet. Nee, das finde ich sehr interessant, was du sagst, Fern. Also sie hat sich ja auf jeden Fall schon immer, sie hat schon immer so ein bisschen mit Hip-Hop geliebäugelt. Und ich habe eben schon angedeutet, ich fand, wenn sie dann irgendwie A$AP Rocky mit drauf hatte auf Lust for Life, dann wirkte das im Albumkontext eher so ein bisschen disparat. Von daher eine nice Beobachtung auf jeden Fall, wenn sie hier Hip-Hop-Produktionstechniken schlüssig in den Bandsound eingebaut hat. Und wie gesagt, auf Tulsa Jesus Freak hört man am Ende so ein Autotune-Part. Ich hatte das Gefühl, das klingt fast nach Gospel mit Autotune und habe mir dann kurz gewünscht, dass Lana und Kanye zusammenarbeiten. Aber ich glaube, die können sich jetzt schon nicht vertragen und das würde wahrscheinlich implodieren, wenn diese beiden Menschen aufeinander treffen. Dark but Just a Game fand ich jetzt noch so eine Nummer, die ein paar schöne Überraschungsmomente hat. Vielleicht auch Jack Antonoff typisches Songwriting. Das fängt an als irgendwie so stimmungsvoller Jazzclub bei Nacht Track irgendwie. Und dann wird's doch wieder zu einem Folksong mit Gitarrengezupfe und switcht dann so hin und her. Das fand ich ganz schön. Am Ende von Dance Till We Die gibt's sogar so einen kurzen Funk-Moment. Also es gibt schon ein paar recht abwechslungsreiche Momente. Es gibt aber schon auch langweilige Momente. Also Not All Those Who Wander Are Lost zum Beispiel, habe ich gedacht, das ist auf einem semi-guten Wortspiel aufgebaut und da passiert einfach ansonsten überhaupt nichts.
Was kann man denn sonst noch hören, Mathis?
Und was man sonst noch hören kann, erfahrt ihr jetzt in unserem Segment Songs der Woche. Carina. Du hast uns schon angeteasert, dass du einen für dich untypischen Pick dabei hast. Es geht diesmal nicht in die...
Oh Aktien. Ja, ich bin mega gespannt, Alter.
Ich bin auch sehr gespannt.
Ja, ich hab Freaky Saturday. Ich sprech ab jetzt über Rap und hab richtig getrüffelschnüffelt. Ich glaube, dass das wirklich ziemlich undergroundig ist. Also so ein kleiner Geheimtipp. Und zwar kommt mein Song der Woche von Paris, Texas und heißt Situations. Kennt ihr die?
Nö.
Nee.
Geil. Geil. Schieß los. Wer ist das?
Now we're talking. Also, Paris, Texas ist ein Rap-Duo aus Los Angeles. Die haben bisher erst zwei Songs veröffentlicht. Der erste davon erschien vor knapp einem Monat. Der heißt Heavy Metal. Und soweit ich den Quellen Glauben schenken darf, heißen die zwei Louis Pastel und Felix. Aber ansonsten weiß man auch nicht wirklich mehr von denen. Story Ende. Nee. Dass ich auf die gestoßen bin, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die dasselbe Management haben wie Clairo, die ja Bedroom-Pop macht. Und so ein bisschen, was die zwei Acts vielleicht auch miteinander vereint, obwohl die an sich musikalisch nichts miteinander zu tun haben, ist, dass es auch bei Paris, Texas so ein Genre-Mashup ist, ähnlich wie bei Clairo eben, dass man sich einfach dessen bedient, was man so aus seinen Spotify-Playlists hat und da so angesammelt hat über die Jahre. Und am Ende ist das, was dieses Rap-Duo macht, glaube ich, ich werde jetzt wahrscheinlich geschlagen, ich werde es Experimental Rock Pop Rap aus Grunge-Gitarren und elektronischen Versatzstücken nennen. Und ich habe mal PR-Texte geschrieben, vielleicht hört man das. Und,
ich finde, genau das wollte ich gerade sagen, ja.
Und also diese erste Single Heavy Metal war tatsächlich so ein bisschen Metal angehaucht und hatte so ein sehr grungiges Video mit so ganz vielen Leichenfunden auch und dann sehr viel Elektronik. Das hat mich so ein bisschen so an das letzte Clipping-Album fast schon erinnert. Diese Horror-Images, die sie da bedienen. Und der neue Song, mein Song der Woche, Situations, ist ein bisschen funkiger, ein bisschen mehr so Club-Rap mit so einer sehr netten Bassline, 80er Industrial-Synth-Line und dann so eine sehr eingängig gesungene Chorus-Line. Insgesamt klingt das fast ein bisschen mehr so London-mäßig, finde ich, als L.A. Und am Ende wird dann noch so eine Gitarre durch einen Effektfilter gezogen, die dann zu so einer Melodie wird, die ich die ganze Zeit mitsinge. Die klingt wie so ein 90er Gameboy-Spiel ein bisschen. Und es ist insgesamt wirklich sehr catchy, experimenteller Pop-Rap, würde ich sagen. Und also ich als Rap-Konnoisseurin bin sehr gespannt darauf, was da noch kommt. Deswegen Paris, Texas, Situations, mein Song der Woche.
Nee, klingt super spannend. Also gerade die 80er-Einflüsse sind aber im Rap und Hip-Hop aktuell sehr präsent. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du daraus gemacht hattest. Auf jeden Fall, Mathis, was hast du mitgebracht?
Bei mir ist es ein bisschen weniger überraschend. Wir haben ja letztes Jahr schon einmal über den Tod von Tony Allen gesprochen. Deswegen fasse ich das jetzt nur kurz nochmal zusammen. Tony Allen war der Drummer und Songwriter und Bandleader, der mit Fela Kuti zusammen in den 60ern den Afrobeat geprägt hat in Nigeria. Die beiden waren zusammen in den USA, haben dort James Brown gehört und Jazz und Funk aufgesaugt und die Black Panther Party kennengelernt, Malcolm X gelesen und dann diesen Sound und die politischen Ideen aus den USA wieder mit nach Nigeria genommen und dort mit traditioneller westafrikanischer Musik verbunden, mit bestimmten Percussions, mit Highlife-Gitarren, mit einem bestimmten Gesangsstil und so weiter. Tony Allen hat bis zu seinem Tod letztes Jahr immer Musik gemacht, unheimlich viel Musik gemacht, auch nach seiner Trennung von Fela Kuti, von sehr jazzigen Sachen bis zu Popmusik mit Damon Albarn von den Gorillaz. Und er hat kurz vor seinem Tod wohl an einem Hip-Hop-Projekt gearbeitet. Und das wird jetzt fertiggestellt und posthum veröffentlicht. Und zwar am 30.04., das ist dann genau der Jahrestag von seinem Tod. Und dieses Album soll There Is No End heißen. Und mein Song der Woche ist die erste Veröffentlichung daraus. Der heißt Cosmosis mit Tony Allen an den Drums und Spoken Words von dem nigerianischen Autor Ben Okri und Rap Parts vom britischen Rap-Superstar Skepta.
Der ja auch auf dem Gorillaz-Album mit Tony Allen schon zusammen präsent war.
Absolut, der Song ist wohl auch in derselben Session entstanden wie der Song mit Skepta und Tony Allen auf dem Gorillaz-Album. Und dieser Song läuft bei mir, seit er rauskam, auf jeden Fall rauf und runter. Hat irgendwie eine so ein bisschen spacige, meditative Atmosphäre. Wie immer sehr verspielte Drums von Tony Allen, sehr coole Lyrics von Ben Okri, der sagt immer wieder, the present moment began with fire and still it burns. Das könnte man also vielleicht auf die Legacy von Tony Allen beziehen, die nicht sterben wird. Aber es geht auch darum, wie Sachen mit der Zeit korrumpiert werden, wenn er zum Beispiel sagt, the present moment began with water and still they drown on the margins of Europe. Und offensichtlich Umgang mit Geflüchteten an den Grenzen von Europa kritisiert. Also sehr, sehr, sehr spannender Song. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Sampa the Great soll noch drauf sein, Danny Brown. Die Idee war wohl so ein bisschen, dass er ganz viele junge Künstler auf diesem Projekt versammelt und quasi so ein bisschen die Fackel zu übergeben an die nächste Generation, indem er diese jungen VokalistInnen über seine Drums rappen lässt. Und das wird jetzt trotz seines Todes noch passieren. Und deswegen passt auch der Titel There Is No End passt noch besser jetzt. Und das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Jetzt wo Tony Allen ein Jahr tot ist und der Lockdown ungefähr ein Jahr geht und man sich vielleicht erinnert, was so alles scheiße war in dieser Zeit. An Tony Allen kann man sich zumindest erinnern, indem man seine Musik hört. Zum Beispiel den Song Cosmosis von Tony Allen, Ben Okri und Skepta.
Jetzt bin ich auch super hyped darauf. Was sucht ihr euch hier eigentlich raus, ey? Jetzt bin ich total aufgewühlt. Mein Song der Woche passt musikalisch sogar ganz gut zu dem, was Lana Del Rey veröffentlicht hat. Denn eine meiner All-Time-Fave-Lieblingssängerin Valerie June hat am Freitag ihr 7. Album The Moon and Stars Prescriptions for Dreamers veröffentlicht. Valerie June kennen Leute in Europa vor allen Dingen durch ihr 5. Album von 2013. Das hieß Pushing Against the Stone. Auch eines meiner All-Time-Favorites einfach. Und es ist damals mit Dan Auerbach von den Black Keys produziert worden. Sie hat sich danach allerdings von ihm getrennt. Ich glaube, da gab es auch so ein paar kleinere Querelen. Ich meine, Dan Auerbach ist ja jetzt auch nicht die einfachste Person der Musikgeschichte. Wie auch immer, Valerie June ist eine afroamerikanische Singer-Songwriterin aus Tennessee, deren Musik von der Presse immer so als Amerikaner bezeichnet wurde, weil sie so Folk und Country und Rhythm and Blues miteinander vermischt. Es ist aber nicht so Joni Mitchell angehaucht im Sinne von, dass sie halt, sie spielt Akustikgitarre und das ist auch immer das zentrale Element ihrer Musik, aber sie macht das immer in Begleitung einer Band. Entsprechend nimmt sie halt eher so Bezug auf Südstaaten-Soul der 60er um Labels wie Stax oder High Records und das sieht man auf dem neuen Album auch sehr deutlich. Denn auf diesem Album ist unter anderem Carla Thomas gefeatured, die ebenfalls eine meiner All-Time-Favorites ist. Und im Groben so eine Art weibliche Antwort auf Al Green gewesen ist und auch immer noch so rezipiert wird, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Carla Thomas mit den gleichen Studiomusikern wie Al Green gearbeitet hat. Wer da reingrätschen will, der sollte sich If It's Not Asking Too Much von ihr anhören. Der ist nämlich ein großartiger R&B-Song aus den 60ern. Und das ist auch so ein bisschen, also dieser ganze Stil ist so ein bisschen das, was Valerie Junes Werk so durchzieht. Und auch so ein bisschen das, wo ich dann musikalisch herkomme. Und das neue Album erweitert diesen relativ eskapistischen, geerdeten Südstaaten-Soul aber um so psychedelische Elemente und kombiniert auch erstmals in ihrer Karriere digitale Drums in so einer Trap-Ästhetik. Nicht durchgehend, aber punktuell. Was auf ihren bisherigen Alben immer so ein bisschen ausgespart wurde und es dadurch auch so ein bisschen Realitätsflucht-Touch hatte, weil eben so getan wird, als hätte es die musikalischen 80er nicht gegeben. Musikalische 80er im Sinne von, dass es halt synthetisiert oder digitalisiert ist. Sie hat das halt sehr häufig einfach mit einer Band in einem Proberaum aufgenommen und man sieht immer so ein bisschen vor seinem geistigen Auge, wie Valerie June da auf ihrer Akustikgitarre auf einem Orientteppich rumklampft. Mein Pick der Woche ist allerdings Falling und das ist eine recht klassische Valerie June Nummer um eben eine sehr dezente Akustikgitarre. Es gibt auch keine Drums auf dem Song und sie hat aber einen sehr naturalistischen Gesang und in dem Song geht es, wie auch in Valerie Junes komplettem Werk, häufig ums Verlassenwerden und um Liebeskummer. Und im Gegensatz zu den Vorgängern ist aber das komplette Album weniger ein Wohlfühlmoment, sondern eher so ein intimes, herzerwärmendes Stündchen voller Prärieromantik.
Oh. Oh, ich kannte keinen der Namen, den du gerade genannt hast, wirklich.
Okay, krass.
Da haben wir alle ein schönes Hörprogramm noch nach der Podcast-Aufzeichnung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe diskutierten HörerInnen da draußen. Schreibt uns, was ihr von Lana Del Rey haltet und was eure persönlichen Songs der Woche sind in den Insta-DMs @diskothesen. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, dann ist nämlich einjähriger Diskothesen Geburtstag.
Yay.
Also holt euch ein Säckchen vom Hören oder ein O-Saft oder was auch immer ihr halt mögt. Und bleibt gesund oder werdet gesund und hört ganz viel Popmusik bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Yay.